Kopfsalat und Butterbrot. Ihr hört den Podcast von Akzente aus Voitsberg. Mein Name ist Monika Kräftner und wir reden heute darüber, was seriöse Gesundheitsforschung ausmacht und wie man verlässliche Infos von fragwürdigen unterscheiden kann. Dazu haben wir uns Dr. Jana Meixner eingeladen. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und Medizinredakteurin bei medizintransparent.at, einer Internetplattform, die Gesundheitsmythen und Behauptungen aus Werbung, Medien und Internet überprüft und für Laien verständlich erklärt. Schön, dass Sie da sind.
Ja, danke sehr für die Einladung.
Bevor wir tiefer ins Thema einsteigen, hätte mich persönlich interessiert, wie war eigentlich Ihr Weg vom Medizinstudium in eine Redaktion? Die wenigsten landen eigentlich in einer Redaktion.
Ja, das klingt zwar ungewöhnlich, aber so ungewöhnlich ist es dann vielleicht doch nicht, weil einige meiner Kolleginnen und Kollegen sind dann nicht in der Praxis oder im Krankenhaus gelandet, sondern woanders. Bei mir war es so, dass mich der Journalismus und die Gesundheitskommunikation immer am meisten interessiert haben eigentlich. Und ich habe eigentlich das Medizinstudium auch mit dem Gedanken im Hinterkopf begonnen, ich möchte Medizinjournalistin werden, war dann zwischenzeitlich natürlich schon total fasziniert von der Arbeit als Ärztin, habe dann auch eine Zeit lang im Krankenhaus gearbeitet, aber dann recht schnell gesehen, dass die Arbeit im Krankenhaus überhaupt nicht meins ist, dass die Ausbildung auch zu wünschen übrig gelassen hat. So bin ich dann wieder zurück zu meinem ursprünglichen Wunsch Journalismus gekommen und auch jetzt am Department gelandet, was natürlich kein klassischer Journalismus ist, aber es ist Gesundheitskommunikation und es ist eine sehr kreative Arbeit und eine schöne Mischung aus Wissenschaft und Kreativität und Kommunikation.
Hat es da jetzt diesen einen Moment gegeben, wo Sie gedacht haben, Fachwissen allein gut und schön, aber man muss es auch so erklären können, dass es Laien verstehen?
Ja, das habe ich eigentlich immer extrem wichtig gefunden. Also ich finde, man ist es auch den Steuerzahlern schuldig, weil die Forschung wird mitfinanziert von den Steuerzahlern und man ist das als Forschende schuldig, dass man den Menschen auch erklärt, was man macht und warum man das macht und inwiefern es relevant ist für ihr Leben. Das Kommunizieren von Forschungsergebnissen oder von Wissenschaft ist eigentlich genauso wichtig wie die Wissenschaft selbst. Also in meiner perfekten Welt wird jedes Department eine eigene Kommunikationsperson haben, die eigens dafür zuständig ist, dass die ganzen Ergebnisse und alles, was gemacht wird, an dem Department an die Öffentlichkeit kommt.
Ja, und genau das macht ja eigentlich Medizin transparent aus. Was es ja so besonders spannend macht, ist die Tatsache, dass jeder und jede eine Anfrage hinschicken kann. Entweder sind die Informationen oder die Antworten darauf ja eh schon vorhanden, weil 600 Themen wurden von der Redaktion ja bereits bearbeitet. Aber Sie bekommen dann eine Antwort auf Ihre Frage.
Ja, es sollte so sein, dass jeder eine Antwort auf seine Frage bekommt. Im Moment schaffen wir das leider nicht, weil wir zu dritt sind im Team und wir sind insgesamt 1,5 Vollzeitstellen. Das heißt, wir arbeiten gerade wirklich auf Sparflamme. Aber ja, grundsätzlich sind wir ein Anfrageservice. Also man kann uns schreiben, man kann uns fragen, hey, ich habe zum Beispiel in der Werbung, in den Medien irgendwo eine Behauptung gehört von irgendeinem angeblichen Wundermittel oder einem Nahrungsergänzungsmittel oder einem Medizinprodukt, das das und das können soll. Stimmt das wirklich? Gibt es da wissenschaftliche Belege dafür? Wir versuchen das dann Fakten zu checken und rauszufinden, ob das wirklich stimmt. Und das kann uns wirklich jeder schreiben. Wir haben ein Anfrageformular auf der Homepage. Wir schaffen es halt, wie gesagt, leider Gottes im Moment nicht, dass wir jede Anfrage beantworten. Wir schicken schon eine Antwort, aber wir können keinen Faktencheck zu jeder Anfrage machen. Da fehlt uns gerade einfach das Geld auch dafür.
Und das reicht ja vom Dauerbrenner wie Vitamin C bei Erkältungen. Und ich glaube, der letzte aktuelle Beitrag, da ist es um Bioresonanzgeräte gegangen. Also das heißt, das ist eine sehr große Bandbreite von Themen, mit denen ihr euch beschäftigt. Was passiert hinter den Kulissen von Medizin transparent? Und zwar von dem Zeitpunkt, wo eben eine Anfrage bei euch einlangt, bis hin zum fertigen Beitrag auf der Webseite?
Es ist so, als erstes mal eben kommen die Anfragen zu uns. Das kann über das Anfrageformular sein oder auch über soziale Medien. Wir kriegen jetzt auch viel von Instagram. Und was wir dann machen, ist als erstes, schauen wir mal, interessiert das viele Menschen? Ist das was, was relevant ist? Ist es jetzt eher ein Nischenthema, was nur die eine Person interessiert? Dann versuchen wir, eine persönliche Antwort zu geben und sagen, okay, wir schätzen das so und so ein. Oder aber es ist was, wo wir annehmen, dass es sehr oft gesucht wird im Internet, dass es viele Leute interessiert. Dann nehmen wir es auf in unsere Liste. Wenn wir dann entscheiden, ja, wir machen jetzt einen Faktencheck dazu, dann machen wir Folgendes. Wir formulieren erstens einmal eine Frage, eine konkrete, weil die Fragen, die zu uns kommen von den Leserinnen und Lesern, sind nicht immer Fragen, die man gut beantworten kann mit wissenschaftlicher Recherche. Weil wenn wir jemand fragt zum Beispiel, ist Vitamin C gesund, dann ist das viel zu breit. Also das können wir jetzt eigentlich nicht beantworten, weil was ist gesund? Wie misst man das? Wir brauchen eine konkrete Frage, zum Beispiel, stärkt Vitamin C das Immunsystem? Und wenn wir so eine Frage dann formuliert haben, dann machen wir uns auf die Suche in verschiedenen wissenschaftlichen Datenbanken, wo alle möglichen, also alle Studien, die durchgeführt werden, gesammelt werden. Und da schauen wir dann, gibt es wissenschaftliche Studien, die genau diese Frage untersucht haben. Und da finden wir dann meistens hunderte bis tausend, also manchmal tausend Ergebnisse. Die müssen wir dann durchackern und durchschauen, weil es sind viele irrelevante dabei. Und die dann wirklich unsere Frage bearbeitet haben, die holen wir uns raus. Die lesen wir durch, die gesamte Studie. Und dann schauen wir uns an, ist die Studie gut gemacht oder nicht. Also es gibt ja gut gemachte und schlechter gemachte Studien. Und da schauen wir uns dann die Qualitätskriterien an, machen so eine sogenannte Risk-of-Bias-Bewertung. Das heißt, wie hoch ist das Verzerrungsrisiko dieser Studie? Und dann haben wir vielleicht im Idealfall so ein paar Studien. Im Idealfall haben wir auch eine Übersichtsarbeit, die mehrere Studien zusammenfasst. Und dann fassen wir das Ergebnis, das insgesamt rauskommt bei diesen Studien, in unserem Faktencheck zusammen. Oftmals finden wir auch gar keine Studien, dann kommt raus, wissenschaftliche Belege fehlen. Das ist leider sehr oft. Das ist dann oft für die Leserinnen und Leser ein bisschen frustrierend, für uns auch, wenn man einfach dann nichts sagen kann. Aber am Ende steht dann eben der fertige Faktencheck, der laienverständlich sein soll, der so knapp und prägnant wie möglich sein soll und der dann für alle kostenlos auch aufrufbar ist.
Aber das ist ja dann eigentlich auch eine Antwort, wenn es keine wissenschaftlichen Studien zu einem bestimmten Thema gibt. Ja,
ja, wenn es keine Studien gibt, ist es auch eine interessante Aussage, weil das sind ja Dinge, mit denen geworben wird von den Anbietern. Also die sagen ja, mein Gerät macht das und das, heilt Krebs oder wirkt gegen Schmerzen. Und wenn es dann aber keine Studien dazu gibt, dann heißt das, dass dieser Anbieter diese Aussagen ohne Grundlage macht und dass das eigentlich vom Konsumentenschutz her eigentlich ein Wahnsinn ist, weil vor allem, wenn es um schwerwiegende Krankheiten wie Krebs geht.
Ja, es sind falsche Versprechungen.
Absolut.
Und falsche Hoffnungen, die vor allem dadurch auch geweckt werden. Was mir aufgefallen ist auf der Webseite Medizin Transparent, ist, dass alle Beiträge, die ihr dort auf der Seite habt, dass die gleich strukturiert sind. Gibt es da einen Grund dafür?
Ja, das ist einerseits, dass uns die Arbeit erleichtert, aber hauptsächlich, dass das Lesen für die Leserinnen und Leser leichter wird, weil wir wissen schon, dass die meisten unserer Leserinnen und Leser schnelle, konkrete Antworten haben wollen. Und deswegen ist uns wichtig, dass wir gleich am Anfang von dem Artikel kurz sagen, worum es geht und was rausgekommen ist bei unserem Faktencheck. Dafür haben wir diese Daumensymbole. Da haben wir grüne Daumen rauf, heißt ja, die Behauptung stimmt, und grüne Daumen runter, heißt nein, die Behauptung stimmt nicht. Und dann gibt es Abstufungen, je nachdem, wie sicher wir uns sind bei dieser Aussage. Also ein Daumen ist weniger sicher und drei Daumen sehr sicher. Und die haben wir eben dafür entwickelt, diese Daumen, damit man auf einen Blick sieht, stimmt das oder stimmt es nicht. Dann gibt es eine kurze Erklärung dazu, wo die Ergebnisse noch einmal wirklich in Kürze zusammengefasst sind. Dann kommt der Langtext, den kann man sich dann durchlesen, wenn man wirklich interessiert ist an dem Thema. Und zum Schluss gibt es dann auch noch Hintergrundinformationen, wo es dann wirklich in die Tiefe geht und wo man noch einmal Details nachlesen kann.
Die Leserinnen können sich darauf verlassen, dass die Informationen, die auf der Seite von Medizin Transparent zu finden sind, verlässlich sind.
Genau, ja. Darauf können sie sich verlassen, weil wir nämlich nach strengsten wissenschaftlichen Methoden arbeiten. Das sind eigentlich so die besten Methoden, die es gibt derzeit in der Wissenschaft. Wir machen unsere Suchen transparent, nachvollziehbar, wir dokumentieren alles, wir haben auch ein Vier-Augen-Prinzip, also es schaut immer eine zweite Person über die Recherche drüber. Wir diskutieren sehr viel miteinander, wir redigieren uns gegenseitig, wir kontrollieren uns gegenseitig. Also da gibt es einen ganz einen starken so Vier-Augen-Prozess, das ist immer, meistens sind sogar sechs Augen. Wir checken jeden Fakt, den wir schreiben, checken wir dreifach. Also man kann wirklich sicher sein, dass das, was wir schreiben, dass es Hand und Fuß hat. Und uns ist auch ganz wichtig, dass wir keine Spekulationen aufstellen. Wenn wir sagen, es fehlen die wissenschaftlichen Belege, dann ist es so, dann gibt es einfach keine Studien. Wir spekulieren nicht, wir überlegen uns nicht, könnte es vielleicht so und so sein. Nein, wir schreiben einfach nur, gibt es Belege, ja oder nein.
Den Mythen und Halbwahrheiten können wir uns eigentlich gar nicht entziehen. Wir werden ständig damit konfrontiert, sei es in den Massenmedien, sei es über Social Media. Manche aber davon halten sich besonders hartnäckig. Bestes Beispiel ist eben Vitamin C, das gegen Erkältung helfen soll oder halt auch das Immunsystem stärkt. Warum überleben solche Klassiker eigentlich so lange?
Ich glaube, der Hauptgrund, warum solche Mythen so lange überleben, ist einfach sehr, sehr gutes Marketing. Im Beispiel Vitamin C war es zumindest so, weil das ist ein Überbleibsel eigentlich aus der Kriegszeit damals. Da hat nämlich die Firma Roche, das war damals Pharmafirma, hat Vitamin C produziert, weil sie es konnten, weil sie herausgefunden haben, wie man es macht, und es war relativ günstig. Und dann haben sie aber große Mengen an Vitamin C gehabt, aber niemanden, der ihnen das abgekauft hat. Und dann haben sie sich gedacht, so, wir müssen irgendeine Marketingstrategie finden. Dann haben die begonnen, das eben als Immunstärkungsmittel zu vermarkten, und besonders an Soldaten. Also das hat dann im Zweiten Weltkrieg haben das die deutschen Soldaten bekommen, als Immunstärkung, als generelle Stärkung, als Wundermittel. Und wir wissen ja aus der Geschichte, dass oft, also dass oft Dinge, die im Krieg verwendet worden sind von den Soldaten, haben dann oft auch in der Bevölkerung Popularität bekommen. Natürlich, wir haben auch da den Fall, dass in jedem von diesen Mythen ein bisschen ein Körnchen Wahrheit drinnen ist, weil das Vitamin C ist natürlich wichtig fürs Immunsystem. Wir brauchen Vitamin C, der Körper braucht Vitamin C. Nur, es ist bei uns jetzt in unserer heutigen Zeit und in Europa so, dass wir alle genug versorgt sind mit Vitamin C. Es ist überall drinnen, in den Nahrungsmitteln, als Konservierungsstoff, Ascorbinsäure. Es ist sogar im Mehl drinnen, im Brot, überall. Wir brauchen kein zusätzliches Vitamin C. Und der Körper scheidet auch überschüssiges Vitamin C einfach aus. Das heißt, wenn wir jetzt Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin C nehmen, ist es komplett sinnlos. Das geht einfach wieder durch. Und es wird aber noch immer dieses Vitamin C fürs Immunsystem, das ist noch immer so in den Köpfen drin, es ist nicht mehr wegzukriegen aus den Köpfen. Es gibt genug Studien dazu, die haben uns alle angeschaut, und die zeigen einfach ganz, ganz eindeutig, dass das Vitamin C zusätzlich, wenn man es als Nahrungsergänzungsmittel einnimmt, das Immunsystem nicht stärkt. Man wird nicht seltener krank dadurch.
Heute kommen ja zu allen diesen Halbwahrheiten, die uns eingetrichtert worden sind über die Jahrzehnte, kommen ja jetzt noch die Influencer dazu, die also Dinge mit großer Überzeugung und mit großer Wiederholung eben über die Social Media verbreiten. Warum kommt es dazu oder warum glauben wir Influencern und Influencerinnen mehr als dem Arzt oder der Ärztin?
Weil die Influencerinnen und Influencer uns vertraut sind. Die treten einfach auf wie Freundinnen oder Freunde. Und wir haben leider jetzt in der Situation, in der wir jetzt in dem Medizinsystem nimmer diesen Hausarzt, die Hausärztin, die eine Vertrauensperson ist, sind Ärztinnen und Ärzte und auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für uns eher so die im Elfenbeinturm. Und Influencerinnen und Influencer haben, zu denen haben wir diese emotionale Nähe gefühlt, ja, weil wir sie ständig im Handy sehen. Die sehen wir jeden Tag, die sind uns vertraut. Und unsere Hirne sind vom Evolutionären her einfach so gepolt, dass wir vertrauten Menschen eher glauben als nicht vertrauten, die vielleicht mehr Expertise hätten.
Können die sozialen Medien auf der anderen Seite aber auch eine Chance sein, um Fakten zu verbreiten?
Ja, natürlich. Gerade die junge Bevölkerung ist auf sozialen Medien unterwegs. Wir sehen halt, dass soziale Medien einerseits Fluch sind, insofern, dass sie sich Falschnachrichten sehr schnell verbreiten. Andererseits ist auch eine Möglichkeit für uns natürlich, unsere Inhalte zu zeigen. Ich glaube, man kann nicht verhindern, dass Falschnachrichten verbreitet werden in sozialen Medien. Man kann nur ein Gegengewicht bilden und einfach so viele richtige Meldungen und richtige Informationen wie möglich reinspülen, damit die Userinnen und User mit beiden konfrontiert werden. Und dann hoffentlich die richtige wählen.
Auch die sogenannten Massenmedien machen es uns nicht gerade einfach, weil auf der einen Seite liefern wissenschaftliche Studien komplexe Ergebnisse und auf der anderen Seite müssen Medien daraus Schlagzeilen formulieren und produzieren. Und davon sind auch Qualitätsmedien nicht ausgenommen, oder?
Ja, absolut. Also wir sehen es bei allen Medien quer durch die Bank, sei es der ORF oder tagesaktuelle Printmedien zum Beispiel. Da wird natürlich über wissenschaftliche Ergebnisse berichtet in einer Art und Weise, wo man merkt, das soll jetzt Klicks generieren, es soll Aufmerksamkeit erregen, gerade die Schlagzeilen. Und eigentlich merkt man, dass Journalistinnen und Journalisten die Ausbildung und das Wissen einfach auch nicht haben, wissenschaftliche Studien einzuschätzen und die Qualität einzuschätzen. Ist ganz klar, ja, woher sollen sie es haben? Wir versuchen schon seit einiger Zeit, das ein bisschen zu propagieren, dass man Journalistinnen und Journalisten ausbilden sollte in die Richtung. Wir haben auch schon einen Kurs gestaltet für Journalisten. Ist bis jetzt noch nicht so aufgenommen worden, was natürlich mit der finanziellen Situation auch zu tun hat. Die Medien haben kein Geld, gerade die Printmedien haben kein Geld. Aber das wäre unserer Meinung nach dringend notwendig, weil das sind halt die Informationen, die die breite Masse bekommt. Und wenn dann an einem Tag die Schlagzeile ist, Vitaminpräparate schützen vor Corona, und am nächsten Tag ist dann eine neue Schlagzeile, Vitaminpräparate sind komplett nutzlos. Also da merkt man halt, dass die widersprechen sich auch natürlich ständig gegenseitig, weil sie immer nur ein Studienergebnis rauspicken, das gerade aktuell ist, und das dann verbreiten. Aber wir wissen in unserer Arbeit, dass eine einzige Studie nie irgendwas aussagen kann. Eine einzige Studie ist einfach zu wenig. Es braucht immer mehrere, die dann ein Gesamtbild zeichnen können.
Mir fällt auch immer auf, es ist sehr jahreszeitenabhängig, was die Medien produzieren. Es ist abhängig davon, ist es ein Wochentag, ist es ein Sonntag, und ja, danach richten sich halt auch. Ja, genau. Oder eben ein Sommerloch. Ja. Zusätzlich gibt es ja auch noch unzählige Webseiten mit Gesundheitsinformationen. Wenn ich auf die Seite gehe oder auf diese Seiten gehe, was sollte mich denn von vornherein misstrauisch machen?
Als erstes rate ich jedem zu schauen einmal, wo ist man überhaupt gelandet? Was ist das für eine Seite? Ich finde, das ist das Allerwichtigste, mal zu schauen, wer informiert mich da eigentlich? Ist das eine öffentliche Institution? Ist das eine Firma, die mir was verkaufen will? Also das ist der erste Check, den ich mal machen muss. Dann kann ich schauen, soll mir da was angedreht werden, soll mir was verkauft werden, ist es ein Werbesprech, wird ein Produkt besonders hervorgehoben als besonders toll, als besonders sicher, werden andere Produkte schlecht gemacht, das ist immer ein Warnsignal. Dann kann ich schauen, habe ich das Gefühl, emotional manipuliert zu werden? Ich glaube, wir Menschen, wir sind ganz gut darin, das zu erkennen, wenn uns jemand manipulieren will emotional. Das ist einmal, da sollten alle Alarmglocken schrillen, wenn ich das Gefühl habe, mir will da jemand Angst machen oder mich beunruhigen. So, wenn sie das jetzt nicht kaufen und das tun, dann wird was ganz Schlimmes passieren, dann werden sie noch kränker werden oder etc. Das wären eben so Warnsignale. Was auch wichtig ist, ist zu schauen, gibt es ein Impressum eigentlich, gibt es eine Kontaktmöglichkeit, kann ich dorthin schreiben und nachfragen, wenn ich Fragen habe? Oder möchte dieser Absender lieber anonym bleiben? Es hat immer einen Grund, warum jemand anonym bleiben will. Und das ist meistens kein guter Grund. Ja? Also das sollte ich sehr misstrauisch werden.
Welche vertrauenswürdigen Quellen würden Sie zumindest für Österreich oder sagen wir für den deutschsprachigen Raum empfehlen, wenn ich mir seriöse Informationen zu unterschiedlichen Themen verschaffen möchte?
Da gibt es eine ganz gute Seite in Deutschland vom Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Die heißt gesundheitsinformation.de, ist gut zu merken. Und die Kolleginnen und Kollegen dort arbeiten extrem gut, evidenzbasiert, up-to-date, nach ähnlichen Methoden wie wir. Nur die machen halt ganz was anderes, weil wir machen Faktenchecks zu bestimmten Produkten. Die liefern wirklich Informationen zu Krankheiten, zu generellen Gesundheitsthemen. Und die sind immer eine gute Anlaufstelle. Auch sehr leinverständlich, sehr gut aufbereitet. Gesundheitsinformation.de, kann ich nur empfehlen. Dann gibt es in Deutschland noch einige andere krankheitsspezifische Seiten, wie zum Beispiel den Krebsinformationsdienst.de. Das ist gerade für Krebserkrankungen speziell. Oder für Diabetes zum Beispiel Diab-Info. Naja, aber uns auf jeden Fall auch, Medizin Transparent in Österreich. Es ist immer eine gute Idee, sich Seiten zurechtzulegen, denen man vertraut, wo man weiß, die sind gut, und die im Hinterkopf zu behalten, nicht dann erst loszugoogeln, wahllos, wenn man irgendeine akute Frage hat oder ein Problem hat. Weil dann klickt man meistens auf die erstbesten Ergebnisse und ist dann meistens vielleicht gerade im Stress oder verängstigt, wenn man irgendwie Angst hat, eine Krankheit zu haben oder so. Das ist ein schlechter Zustand, um dann rational zu bewerten, ist die Information, die ich vor mir habe, gut oder schlecht. Deswegen ist es immer gut, sich zuerst was zurechtzulegen und zu wissen, da schaue ich nach, wenn ich dann eine Frage habe.
Wir stehen aktuell kurz vor Beginn der Erkältungszeit und die ersten Werbespots zu Nahrungsergänzungsmitteln werden bereits ausgespielt. Die Arbeiterkammer Salzburg hat erhoben, dass 2024 in Österreich rund 140 Millionen Euro für Nahrungsergänzungsmittel ausgegeben wurden. International sprechen wir da von einem Milliardenmarkt, der noch zusätzlich mit entsprechend großen Werbeetats ausgestattet ist. Und so gehen Menschen in die Apotheken und kaufen aus dem Vertrauen heraus Nahrungsergänzungsmittel, um ihre Gesundheit zu verbessern. Was sagen Sie so jemandem?
Es gibt leider wenig Dinge, die das Immunsystem nachweislich stärken können. Nahrungsergänzungsmittel gehören nicht dazu. Wir haben da schon etliche unter die Lupe genommen. Es gibt zu keinem Nahrungsergänzungsmittel wirklich aussagekräftige Studien, die sagen, es hilft was fürs Immunsystem. Was dem Immunsystem helfen kann, ist viel schlafen. Das ist so der Klassiker. Stress vermeiden, was sehr schwer ist im Alltag, ist mir klar. Eben zu vermeiden, dass man sich ansteckt durch Handhygiene und Abstand zu Kranken, aber da verdrehen dann immer Eltern von kleinen Kindern die Augen, wenn ich das sage, weil ja, die können es nicht einfach, die haben die Möglichkeit nicht. Aber Nahrungsergänzungsmittel können höchstens, glaube ich, einen Placebo-Effekt haben, dass ich einfach das Gefühl habe, ich tue mir was Gutes, ich tue meiner Gesundheit was Gutes und dann fühle ich mich irgendwie stärker. Aber es kann einfach kein Nahrungsergänzungsmittel mein Immunsystem so stärken, dass ich nicht mehr krank werde. Vieles, was das Immunsystem betrifft, ist einfach Veranlagung. Ich glaube, wir haben gern die Kontrolle über unseren Körper und über unser Immunsystem auch, aber ich glaube, es gibt einfach wenig, was man tun kann. Manche Menschen werden öfter krank, manche weniger.
Apotheken genießen ja ein sehr hohes Vertrauen.
Ja, absolut. Das ist ja auch, dass das Apotheken als medizinische Einrichtungen gesehen werden von Menschen, beziehungsweise Apothekerinnen und Apotheker ein bisschen gleichgesetzt sind mit Arzt oder Ärztin in den Köpfen vieler Menschen. Und man muss sich aber immer bewusst sein, dass Apotheken Geschäfte sind, die einen Großteil ihres Umsatzes mit nicht rezeptpflichtigen Medikamenten generieren. Nicht ein Großteil, vielleicht ein Drittel, glaube ich, ist glaube ich ein Drittel. Und die haben natürlich ein großes Interesse daran, solche Vitaminpräparate oder andere frei verkäufliche Präparate zu verkaufen, weil es einfach Geld bringt. Und da werden auch oft Werbungen gemacht, die eigentlich nicht erlaubt sind, weil ich darf ja gesundheitsbezogene Werbung nur dann machen, wenn diese behauptete Wirkung auch durch Studien belegt ist. Sonst sind es unerlaubte Health Claims, nennt man das. Und da sehen wir halt oft Verstöße von verschiedensten Seiten, also von Herstellern, von Apotheken und so weiter. Wird leider in Österreich nicht wirklich geahndet, weil die Ressourcen fehlen. Es bräuchte eigentlich Juristinnen und Juristen, die sich um das kümmern und da gibt es einfach viel zu wenig in Österreich.
Sehr oft argumentieren Hersteller mit Studienergebnissen. Was zeichnet eine vertrauenswürdige Studie eigentlich aus?
Als erstes einmal soll es eine Studie an Menschen sein. Klingt jetzt selbstverständlich, ist es aber überhaupt nicht, weil sehr viele Hersteller werben mit Mausstudien, mit Studien an Zellen und so weiter und solche können einfach nie eins zu eins umgelegt werden auf menschliche Körper. Also ein Mauskörper ist was anderes als ein menschlicher Körper und man kann das nicht eins zu eins umlegen. Also das ist einmal das erste Qualitätskriterium, das wichtig ist, eine Studie an Menschen. Dann das zweite ganz, ganz wichtige Kriterium ist, es muss eine Kontrollgruppe geben. Wenn Sie sich vorstellen, da hat es einmal ein Nahrungsergänzungsmittel gegeben gegen Liebeskummer. Das ist vermarktet worden mit dem Versprechen, es ist wissenschaftlich untersucht, weil da hat es eine Studie gegeben, wo 16 junge Menschen mit Liebeskummer dieses Präparat genommen haben, 6 Wochen lang. Und nach diesen 6 Wochen ist es ihnen besser gegangen. Und das muss das Präparat gewesen sein. Ist natürlich kompletter Blödsinn. Ja? Liebeskummer vergeht normalerweise von allein irgendwann wieder. Das heißt, was in dieser Studie gefehlt hat, war die Kontrollgruppe, die kein Präparat genommen hat. Und nur so wissen wir einfach, ob es auch ohne Präparat besser geworden wäre oder ob der Placebo-Effekt es war, der gewirkt hat und so weiter. Also man braucht immer eine Kontrollgruppe in einer Studie. Dann gibt es noch andere Qualitätsmerkmale, wie es müssen genug Teilnehmende sein, es muss transparent berichtet werden in der Studie, es muss in einem wissenschaftlichen Journal erschienen sein, wo es einen sogenannten Peer-Review-Prozess gegeben hat. Das heißt einfach, dass andere Forschende draufgeschaut haben und das gegengecheckt haben. Also das sind so Qualitätskriterien, die erfüllt sein müssen. Aber wir sehen leider Gottes immer wieder, dass auf Seiten von Herstellern mit Studien geworben wird, die es einfach überhaupt nicht gibt. Da wird einfach behauptet, ja, wir haben die und die Studie durchgeführt, wenn wir uns dann auf die Suche danach machen, finden wir sie nicht. Oder wenn wir die Hersteller anschreiben und sagen, bitte, ihr habt eine Studie, schickt uns die bitte. Dann kriegen wir keine Antwort oder wir kriegen ausweichende Antworten. Also ich glaube, das ist einfach ein sehr effektiver Marketing-Schmäh, mit der Wissenschaftlichkeit zu werben. Weil das klingt immer gut für Laien. Es gibt eine Studie zu dem und dem.
Hat es in letzter Zeit ein Thema gegeben, bei dem Sie sich besonders gewundert haben, weil es so außergewöhnlich unglaubwürdig war?
Es sind sogar mehrere Themen. Ich beobachte gerade so einen Trend zu esoterischen Hightech-Geräten. Das ist gerade sehr im Kommen, diese kleinen Geräte, die irgendwas tun und blinken und Strom irgendwo hinschicken und mit Magnetfeld und so weiter, wo dann die wildesten Dinge behauptet werden, dass die unfruchtbare Frauen wieder schwanger machen und Krebs heilen und Schlafstörungen bekämpfen und so weiter. Und da ist nichts dahinter. Das sind einfach nur Geräte, die schön ausschauen und mit technischen Begriffen beworben werden, die eh kein Mensch versteht und die summen und blinken.
Und genau, die ja, summen und blinken, ja.
Genau. Und da mischt sich jetzt so dieser Technikglaube mit Esoterik auf sehr kuriose Weise. Da gibt es dann auch Matten, die irgendwie elektromagnetische Felder ausstrahlen und die so irgendwas machen sollen. Und dann gleichzeitig gibt es Schutzsticker für Handys, die gegen diese elektromagnetische Strahlung wirken sollen. Da kann man sich innerhalb dieser Szene auch überhaupt nicht einigen, was jetzt gut und was schlecht ist. Aber sowas sehen wir gerade extrem. Und das ist ziemlich schwierig, das dann auch zu widerlegen, weil eben die Hersteller mit ganz toll klingenden wissenschaftlichen, technischen Beschreibungen und Erklärungen daherkommen. Und da tun sich natürlich normale Menschen, die nichts damit zu tun haben, irrsinnig schwer, das einzuordnen. Und die denken sich, ja, das klingt gut, das wird vielleicht noch von einem Menschen im weißen Kittel beworben, von irgendeinem Professor so und so. Und das muss schon was sein. Also das ist das, was mich auch so ein bisschen, das ärgert mich persönlich auch, ja, wenn Hersteller solche Dinge verkaufen und vermarkten. Es gibt auch manche Professoren, die gekauft sind, also die sind schon bekannt, die geben sich für alles her und die tauchen dann überall auf bei den Werbungen. Und das ist halt wirklich, also es ist eigentlich auch nicht erlaubt, ja, nur es gibt halt im Moment niemanden, der das wirklich verfolgen kann.
Wie frustrierend ist es eigentlich, gegen so hartnäckige beziehungsweise immer wieder neu auftretende Gesundheitsmythen anzukämpfen?
Es ist frustrierend, ja, weil das Gefühl schon, das ist, dass wir eine Sache widerlegen und es in dem Augenblick, wo wir es veröffentlichen, gibt es schon wieder 10 neue, die was Ähnliches behaupten. Es hört einfach nicht auf. Ja. Das ist schon frustrierend. Es ist auch frustrierend, dass wir sehen, dass so viel Bedarf da wäre, dass wir so viel mehr machen müssten eigentlich und wir können einfach nicht, weil wir keine Finanzierung kriegen. Wir werden ja derzeit, das ist auch wichtig für uns, dass wir unabhängig finanziert werden. Wir nehmen kein Geld aus der Industrie, das heißt, wir sind angewiesen auf öffentliche Gelder vom Land Niederösterreich, von der Universität, von den Krankenkassen. Die finanzieren uns derzeit, diese Quellen. Wir kriegen einfach auch von Österreich, vom Gesundheitsministerium derzeit leider kein Geld. Wir haben das in der Vergangenheit haben wir Förderung bekommen, jetzt nicht mehr, weil das Budget nicht da ist. Und das ist frustrierend, ja, dass wir sehen, welcher Bedarf da wäre und den können wir nicht erfüllen. Aber sonst ist es... Es ist eine super schöne Arbeit, weil wir viel positives Feedback bekommen von den Leserinnen und Lesern. Wir kriegen immer wieder auch, was mich besonders freut, ist, wenn wir Nachrichten von Gesundheitspersonal bekommen, die sagen, sie empfehlen unsere Seite Patientinnen und Patienten weiter oder wir helfen ihnen bei Entscheidungen oder bei Ratschlägen, die sie dann weitergeben können. Also das ist besonders schön.
Ja, also wir empfehlen die Seite ja auch weiter.
Und es freut uns sehr. Ja.
Herzlichen Dank fürs Gespräch.
Danke für die Einladung.
Wenn ihr zu Gesundheit und Gesundheitsmythen an weiteren Inhalten interessiert seid, schreibt uns unter office@akzente.or.at. Diese Folge ist Teil der Reihe Wissenschaft auf den Boden gebracht, finanziert vom Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung. Das war unsere heutige Portion Kopfsalat und Butterbrot. Wenn ihr wissen wollt, was wir außer Podcast noch machen, besucht doch unsere Webseiten www.akzente.or.at und www.begegnungszentrum-volzberg.at.